So, ich freue mich total auf unsere heutige Podcast-Folge. Heute ist die Sonja Umbach bei mir, Züchterin vom Deutschen Pinscher vom Blauen Haus, und die Sabine König, Hundetrainerin und Hundezüchterin. Hallo ihr zwei, ich freue mich total, dass ihr hier seid. Und ihr habt das Buch geschrieben, Hundezucht, Wegweiser für Züchter und Deckrüdenbesitzer. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass wir heute diese spezielle Folge mit euch drehen.
Sehr schön. Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Wir freuen uns auch sehr. Es ist ein spannendes Thema und es gibt bestimmt viel zu besprechen.
Das hoffe ich doch. Ich würde sagen, wir steigen gleich mal voll ein in das Thema und ich schmeiße einfach mal die Frage in den Raum: Warum ist es eigentlich so wichtig, wenn man sich für einen Rassehund entscheidet, dass man sich eben den Hund von einem guten Züchter holt, wenn man sich einen Hund holen möchte?
Ja, also grundsätzlich gibt es ja verschiedene Punkte, warum man sich einen Hund holt. Also zum einen denkt man ja, welche Rasse könnte jetzt zu mir passen oder welches Wesen könnte zu mir passen. Dann gibt es den gesundheitlichen Aspekt. Letztendlich ist es auch immer eine Art Verantwortung dem Hund gegenüber und der Halter ist natürlich hier entscheidend. Warum jetzt hier ein Züchter ausgewählt werden soll? Die seriöse Zucht, die reduziert natürlich das Risiko genetisch bedingter Erkrankungen. Also ein guter Züchter, der wählt quasi bewusst die Verpaarungen aus, um Erkrankungen zu vermeiden. Und ja, er verfolgt auch wissenschaftliche Neuerungen, um Inzucht, Erbkrankheiten zu vermeiden. Beim Wesen und Verhalten, letztendlich bei einem seriösen Züchter, bekommt man ein gewisses Grundpaket mit. Also Wesen und Verhalten sind rassebedingt, ja, vorbestimmt, sage ich jetzt mal. Und ein guter Züchter schaut natürlich drauf, dass auch jetzt nicht nur die Rassedisposition passt, also dass auch das drin ist, was draufsteht sozusagen, sondern auch, dass der Welpe gut sozialisiert ist. Also das ist ganz wichtig, damit der den Grundstein quasi legt, um dem Welpen ein gutes, ja, Leben zu ermöglichen, ein angstfreies Leben und ohne massive Verhaltensprobleme, ohne irgendwelche Panikattacken etc. Also ja, das ist eigentlich so die Hauptgrundlage, sage ich mal, eines seriösen Züchters. Und dann gibt es natürlich auch Dinge, die man vermeiden sollte, wie zum Beispiel dieser Popular-Sire-Effekt, also dass man quasi den Deckrüden nicht zu oft einsetzt. Ein guter Züchter schaut darauf, dass der Deckrüde nicht zu oft gedeckt hat, damit nicht nur die Welpen gut werden, von der genetischen Veranlagung her, sondern damit auch die Population im Gleichgewicht bleibt. Und das, glaube ich, ist auch ein sehr wichtiger Aspekt, einfach, den man berücksichtigen kann.
Also im Grunde ist es eigentlich, ein guter Züchter gibt einfach eine sehr, sehr gute Grundlage mit. Man denkt ja irgendwie immer, das hatten wir in der letzten Podcast-Folge, so das Thema Welpe. Man denkt ja irgendwie immer, so ein Welpe, ja, wenn man sich einen Welpen holt, dann ist der immer so ein unbeschriebenes Blatt. Egal, wo der herkommt, egal, wo der ist, der ist ja noch klein, der ist ja noch jung. Und im Grunde kann ich da ja noch alles rausholen. Aber dass der Züchter eigentlich schon ein Drittel vom Hundeleben ausmacht, würde ich jetzt mal so behaupten. Ich hoffe, ihr könnt das unterschreiben. Das wird einfach oft vergessen, dass der Welpe eben nicht so ein weißes Blatt ist, sondern halt eine Menge mitbringt, was sich dann vielleicht auch noch teilweise entwickelt.
Ja, also ich kenne auch, also so eine Aussage, die ist jetzt nicht verifiziert und ungegoogelt, ja. Aber eine Hundetrainerin hat mal zu mir gesagt, die auch Hundezüchterin ist, sie hat gesagt, naja, ein Drittel, so sieht sie das, ein Drittel ist das, was der Hund genetisch mitbringt, also genetische Veranlagung, ja. Ein Drittel ist das, was der Züchter ihm mitgibt bei der Aufzucht und was auch die Mutterhündin ihm mitgibt, beziehungsweise das ganze Umfeld eben in dieser sensiblen Phase. Und das letzte Drittel ist im Prinzip das, was der neue Hundehalter dann mit dazu gibt, um den Charakter zu formen, um auch die Gesundheit zu beeinflussen und so weiter und so weiter. Und ich glaube, das passt ganz gut. Und auch das ist, wie soll ich sagen, auch ein guter Indikator für einen guten und schlechten Züchter. Wie geht er mit dem Welpenkäufer um? Ne? Also ist er transparent? Kann er auf Fragen antworten? Es ist zum Beispiel auch, denke ich, wichtig, und da hat die Sabine jetzt einen wichtigen Punkt angesprochen, Warum macht der Züchter das Ganze denn? Ich meine, auf der einen Seite natürlich will man den Leuten einen Welpen mitgeben, der ihm das Leben bereichert. Aber ich denke, auch ein Hauptaugenmerk von einem guten Züchter ist, einfach die Rasse zu erhalten und zu fördern. Und auch das macht man eben, indem man diese Vieldeckerrüden mit Bedacht einsetzt, ja, indem man sich gut überlegt, was ist denn meine Zuchtstrategie, indem man auch zum Beispiel sagen kann, was ist in meiner Linie drin und was nicht, warum habe ich mich für diese Verpaarung entschieden? Ja, und auch das, also mich freut es als Züchter immer, wenn die Welpenkäufer mich genau das fragen, ja, weil ich dann halt auch sagen kann, hey, pass auf, ich habe jetzt genau das und das überlegt, ne? Aber das hat schon alles Hand und Fuß. Und wenn man jetzt als Welpenkäufer einen Züchter fragt, ja, warum hast du jetzt diesen Rüden eingesetzt, und es dann heißt, also ich, ne, als Beispiel, ja, das war der aus dem Nachbardorf, dann ist es jetzt für mich, das kann noch gut gehen, ich will das jetzt auch gar nicht irgendwie schlecht reden oder so. Aber das ist jetzt für mich eine Zuchtstrategie, die ich jetzt so ein bisschen mager finde als Antwort. Ja. Und letztendlich ist es halt auch so, dass man, wenn man sich einen Welpen ins Haus holt von einem guten Züchter, das ist ja im Prinzip auch eine Beziehung auf Lebenszeit. Ne? Also ein guter Züchter, das auch, ich sage jetzt mal, von der Chemie her einigermaßen passen, dass man sich da auch gut aufgehoben fühlt, dass der Züchter auch auf alle Fragen gut antworten kann, dass er auch transparent ist. Ne? Also dass man halt auch auf seiner Webseite oder bei Fragen oder sonst irgendwie auch einsehen kann, wie werden die Hunde gehalten, was ist eben die Zuchtstrategie, was ist dem Züchter wichtig, was ist ihm nicht wichtig und all diese Dinge. Also ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr vielschichtiges Feld, was man da beackern kann als Welpenkäufer, muss man nicht. Aber ich glaube, wenn man sich so ein paar Dinge rauspickt, die einem selber wichtig sind, um sagen zu können, okay, wenn ich jetzt das und das den Züchter frage, dann habe ich vielleicht für mich auch so ein gewisses Bild, wie der Züchter, was für eine Person es ist und ob das jemand ist, auf den ich auch von mir aus jederzeit zukommen könnte, auch wenn eine Welpe jetzt schon bei mir eingezogen ist, wenn Fragen auftauchen. Und genau das meine ich mit dieser lebenslangen Beziehung. Ne? Also ein guter Züchter ist halt eben auch da nach dem Welpenverkauf, weil es ist ja auch in dem ureigenen Interesse vom Züchter zu wissen, hey, geht's meinen Zöglingen gut? Ja? Was tauchen vielleicht für Probleme auf? Und so weiter und so weiter. Also wie gesagt, ein sehr, sehr komplexes und vielschichtiges Feld.
Zumal es ja auch so ist, dass manchmal ja auch Sachen erst viel später auftreten. Und ich glaube, einen guten Züchter macht es ja auch aus, dass er da Interesse dran hat, das ja auch zu erfahren. Ne?
Ich sage immer zu meinen Hundeleuten, ihr habt uns ein Hundeleben lang mindestens an der Backe.
Also, ja. Wählet mit Bedacht.
Genau.
okay, was würdet ihr denn sagen? Also jetzt mal, wir gehen ja gleich im Detail nochmal drauf ein, was einen guten Züchter ausmacht, worauf man achten muss und wie viel Arbeit da eigentlich auch dahinter steckt. Also ich hatte ja jetzt schon eine Podcast-Folge zum Thema illegalen Welpenhandel, ja, also das so das Thema, wie schwer das ja auch manchmal ist, das zu unterscheiden, ja, oder manche geben sich dann als Züchter aus und sind dann gar keine Züchter. Deswegen finde ich es umso wichtiger zu wissen, worauf muss man eigentlich bei einem Züchter achten, was sind so Merkmale, vor allem weil es einfach so schwierig ist. Wir können ja mal anfangen, einfach so damit, Aufzucht der Welpen. Ja, ich denke, das ist ja so mit die Hauptaufgabe, neben der Auswahl des Deckrüden, haben wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Fangen wir mal einfach damit an, dass wir sagen, okay, gut, die Hündin wurde erfolgreich gedeckt. Wir haben jetzt einen Deckrüden ausgesucht und die Hündin ist jetzt trächtig. Was würdet ihr sagen, worauf muss man jetzt A, während der Schwangerschaft und B, während der Welpenaufzucht achten?
Also, wie schon gesagt, weil ich es eben schon angeschnitten habe, Zuchtstrategie, ein guter Züchter weiß im Prinzip, was er für eine Ergänzung zu seiner Hündin haben möchte oder braucht, um eben die Welpen zu bekommen, damit die ein harmonisches, charakterliches Bild oder äußeres Erscheinungsbild haben und eben auch letztendlich oder nicht zuletzt, um eben die Rasse zu fördern und zu erhalten. Und natürlich braucht man dafür ganz, ganz viel Wissen. Das kommt quasi schon durch die Rasse an sich. Also wie ist die Rasse beschrieben? Was ist der Standard, der Rassestandard? Das ist das eine. Was ist aber auch in meiner Linie drin, bei meiner Hündin? Ja, also habe ich da vielleicht, ich sage jetzt mal, vermehrt Zahnprobleme, ja, oder Zahnfehlstellungen? Oder habe ich, es gibt bei vielen Rassen ja auch, sag jetzt mal, Hüftdysplasie oder andere Dinge. Das heißt, es ist im Prinzip so ein Gesamtpaket, was man sich anguckt aus dem, was meine Hündin darstellt und dem, was sie quasi genetisch mitbringt, was ich weiß oder was ich recherchieren kann. Und da ergibt sich dann quasi das Gegenbild von dem Deckrüden, wo ich sage, okay, diese und diese und diese und diese Merkmale, die möchte ich erhalten, die möchte ich fördern. Das heißt, es sollte dann gleich sein beim Rüden ungefähr oder auch also an den Ahnen, auch das kann man ja bis zum gewissen Grad ja recherchieren oder erfragen. Und eben halt auch charakterlich. Das heißt, gibt es da vielleicht eine eher forschere Hündin oder eine Hündin mit einem Jagdinstinkt oder mit oder wie auch immer. Auch da kann man versuchen, das im Prinzip ein bisschen auszugleichen. Das ist jetzt aber nicht so, dass ich jetzt Lego-Baustein auf Lego-Baustein habe und ich kann dann im Prinzip genau planen, was dann hinterher rauskommt. Das wäre sehr schön, ja. Aber man kann dennoch, dadurch, dass man sich darüber bewusst ist, was man an Datengrundlage hat und was man als eine Basis hat, als Zuchtbasis hat, kann man dann von dort aus eben sich weiterentwickeln. Na, genetische Untersuchungen sind natürlich auch immer ein Thema. Auch sind Thema Auffälligkeiten bei anderen Würfen. Also gibt es zum Beispiel Nabelbrüche, ja, oder gibt es die Knickruten und all solche Dinge. Der Inzuchtkoeffizient ist natürlich auch immer ein Thema. Das heißt, wie eng wären dann die Hunde miteinander verwandt? Also wir sprechen ja von Rassehunden. Das heißt, die haben alle einen relativ begrenzten genetischen Pool. Auch da muss man eben gucken, auf lange Sicht, dass man die genetische Diversität eben auch aufrechterhält. Auch das ist ein Thema hier mit Popular Sire, was die Sabine meinte. Wenn ich immer den gleichen der Grünen einsetze, wird es dann halt irgendwann schwierig und der genetische Pool wird immer enger. Und also man sieht schon, es sind ganz, ganz viele Dinge, die man da eben beachten muss, neben logistischen Dingen wie komme ich an den Rüden ran, ja? Steht der jetzt hier in Finnland oder macht es irgendwie über künstliche Befruchtung, Spermaversand und all solche Sachen? Also das ist wirklich, da fließt ganz, ganz viel Hirnschmalz rein, um wirklich sicher zu gehen, ich habe das Bestmögliche getan, um den Welpen einen guten Start zu geben, um die Rasse zu bereichern und so weiter und so weiter. Nochmal, ich kann das zum gewissen Grad beeinflussen. Es ist immer eine Überraschung dabei, aber ich kann das Bestmögliche tun, um eben eine gute Basis zu schaffen.
Und ich als jetzt jemand, der nicht aus dem Zuchtbereich kommt, war mal auf den, waren es die Weltmeisterschaften oder deutsche Meisterschaften, weiß ich nicht mehr gewesen, weil eine Bekannte da Leute kannte. Und ich war ehrlich gesagt erstaunt darüber, wie eng manchmal die Hunde miteinander verwandt sind. Und ich glaube, dass man das als Laie unterschätzt, wie schwierig das manchmal ist, tatsächlich einen guten Deckrüden zu finden, der nicht genetisch verwandt ist. Ich glaube, so als Laie denkt man so, hey, Deutschland ist groß, da sind hunderte von Hunden, hunderte von Deckrüden, einer wird es schon werden. Aber so ist das gar nicht.
Ja, so ist das gar nicht. Und es ist halt vor allen Dingen auch so, es gibt, ich sage jetzt mal, den Inzuchtkoeffizienten und den Anverlustkoeffizienten. Das ist quasi der Indikator, wie eng sind Hunde miteinander verwandt, auf dem Papier. Ja. Und dann gibt es noch die tatsächliche genetische Verwandtschaft, die wir jetzt mittlerweile mit Hilfe von wissenschaftlichen Methoden eben auch nachweisen können. Und auch da gibt es eben Überraschungen, dass man denkt, ah ja, Hunde, die jetzt irgendwie einen Haufen, ich sage jetzt mal, viel genutzte Deckrüden haben, die sind dann irgendwie sehr, sehr nah an, ich sage jetzt mal, der Mitte der Population. Und dann ist es im Endeffekt gar nicht. Oder Hunde, wo auf dem Papier steht, die haben eine ganz seltene Linie, dann sind die auf einmal quasi, ich sage jetzt mal, in dem 50%-Bereich, die alle abdecken mit drin. Auch das sind so Gedanken, die man dann eben machen muss. Da ist viel, viel Recherche dabei. Auch das ist ein Indikator, der, finde ich, für mich wichtig ist. Wie ist der Züchter vernetzt? Arbeitet ein Züchter international zusammen mit anderen Züchtern? Ja? Sieht man, dass der sich mit anderen Züchtern vernetzt, dass es da einen Austausch gibt und so weiter? Das ist kein Muss. Aber das ist ein weiterer Indikator, dass es jemand ist, der, ich sag jetzt mal, sich breit aufstellt, um eben möglichst viele Optionen sich zu eröffnen und offen zu halten, um seine Zucht gut zu gestalten.
Würdest du sagen, dass ein Gentest ein Muss wäre?
Es wäre ein DNA-Profil.
Ach so, sorry.
Oder nicht ein DNA-Profil, aber quasi so ein DNA-Scan heißt es, glaube ich.
Diversity-Check.
Dankeschön, ein Diversity-Check. Das ist etwas, was gerade im Aufbau ist bei vielen Rassen. Und da ist jetzt, ich sage jetzt mal, die Einsicht darin relativ begrenzt. Du brauchst halt eine große Stichprobe, um eine entsprechende Einsicht zu gewinnen oder eine entsprechende Entscheidungsgrundlage zu gewinnen. Deswegen fände ich es wichtig, wenn man so etwas macht, nicht nur für sich selber, sondern weil man eben das Wissen für alle anderen mit aufbaut und fördert, wo es eben vorhanden ist. Machen nicht alle Rassen. Also es gibt nicht bei allen Rassen, aber das ist jetzt so im Aufbau. Und ich für mich finde es wichtig.
Ist es dann wichtig, den Züchter zu fragen, ob sie diese DNA-Profile, Diversity-Checks oder wie immer die dann heißen, ob er das gemacht hat? Darf ich das dann fragen? Sollte ich das fragen?
Natürlich kann man das fragen. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass ein Züchter eine gute Antwort darauf hat, weil ein Züchter, der einen Diversity-Check macht, einfach damit er sagt, ich habe es gemacht, aber danach, also quasi für sich keine Informationen draus zieht, ist jetzt für mich keine zufriedenstellende Antwort, wie jemand, der sagt, hey, ich kenne meine Ahnentafel ganz genau, ich habe jetzt diesen Diversity-Check nicht gemacht, ich habe mir ganz bewusst für mich für diese Verpaarung entschieden. Also es kommt halt immer darauf an, was ist der Hintergrund der Entscheidung dessen, was der Züchter gemacht hat oder eben nicht gemacht hat. Ja?
Da würde ich gerne was ergänzen.
Ja.
Also ich glaube, so die Grundlage von den Fragen, die man an den Züchter stellen sollte, da wäre bei mir an erster Stelle, ob der Züchter die genetischen Untersuchungen der Rasse entsprechend gemacht hat. Also quasi alle Checks, die die Rasse so spezifisch hat, keine Ahnung, HD-Untersuchung oder
Epilepsie, Taubheit.
Ja, alles, was man halt testen kann, für was es einen Gentest gibt. Und ich finde den Diversity-Check auch wichtig, nur man muss dazu sagen, finde ich, dass es bei manchen Rassen noch gar nicht so angekommen ist und man braucht natürlich Referenzwerte. Also wenn du jetzt einen Diversity-Check machst und du hast innerhalb der Population 3 Hunde, die diesen Diversity-Check gemacht haben, na, dann kannst du halt eben keine Spanne erzeugen, wo der Hund jetzt steht innerhalb der Population. Dahingehend würde ich das Ganze eben auch bewerten. Also wenn der Züchter eben sagt, ich habe noch nie was davon gehört, dann würde ich schon auch stutzig werden. Aber wenn jetzt der Züchter sagt, du pass auf, das ist bei uns im Aufbau, wir haben noch nicht so viele, vielleicht eine Handvoll oder so, die das machen, dann wäre ich da auch fein damit, weil es ja wirklich in den Anfängen steht, sozusagen die ganzen Rassen so durchzutesten.
Jetzt wurde die Hündin gedeckt, jetzt ist sie trächtig. Worauf muss ein Züchter da achten? Was ist jetzt wichtig?
Also manchmal denkt man ja so, die Hündin ist gedeckt, fütter ich so weiter wie bisher und gehe so weiter spazieren wie bisher, fertig. Aber eigentlich ist es gar nicht so leicht, weil wenn man weiß, dass die Welpen bereits im Mutterleib den Einfluss mitbekommen. Also es gibt Hormone, die sind plazentagängig, also sind plazentadurchgängig und die kommen direkt beim Welpen an. Das heißt, wenn jetzt die trächtige Hündin jagen geht, wenn die irgendwie massiv Stress hat, Angst hat, dann bekommen die Welpen das ab. Die werden dadurch beeinflusst. Also die Wahrscheinlichkeit ist erhöht, dass auch die Welpen dann eventuell jagen gehen später. Oder wenn sie den Erfolg gespürt haben, dass sie dann einfach heiß drauf sind, das nochmal zu erleben. Oder dass die einfach ein Angstproblem entwickeln, das in der Trächtigkeit so seinen Ursprung hatte. Also natürlich, das ist jetzt das eine. Also man muss die Hündin natürlich, man muss schauen, dass die Hündin adäquat leben kann in der Trächtigkeit, dass sie jetzt nicht in ein Jagdverhalten fällt, das die Welpen dann beeinflussen kann. Man muss auch gucken, dass sie die passende Ernährung bekommt. Also das ist ja auch so immer ein bisschen angemessen an der Welpenzahl, die sie erwartet. Wenn die jetzt einen Welpen hat und ich fütter die dick, dann kann es sein, dass der eine Welpe so dick wird, dass er gar nicht durchpasst durch den Geburtskanal. Also das sind wirklich Überlegungen, die man vorab treffen muss. Deswegen finde ich es auch wirklich einmal wichtig, einen Ultraschall zu machen, um zumindest einmal über den Daumen zu peilen, habe ich jetzt einen Welpen, 2 oder 10? Also ist Full House. Das weiß man ja durch einen Ultraschall durchaus. Man kann zwar jetzt nicht die genaue Anzahl oder kann die genaue Anzahl schwer bestimmen, je mehr Welpen es sind. Aber man kann durchaus wissen, was muss ich an die Ernährung anpassen. Weil es kann natürlich auch der umgekehrte Fall sein. Die Mutterhündin hat viele Welpen und die braucht einfach ein bisschen mehr Input vom Futter her, weil sie ja auch mehr Welpen zu versorgen hat. Also es ist wichtig natürlich, und das ist immer so dahingesagt, weil es ja so selbstverständlich ist, aber ich will auf jeden Fall nochmal darauf aufmerksam machen, die Hygiene ist extrem wichtig. Also es ist eine trächtige Hündin. Auch sie kann sich Keime einfangen. Und wenn ich hier irgendwie die Decken 10 Wochen nicht gewaschen habe, dann kann es sein, dass die von draußen einfach Keime mit heimbringt, tapst da mit ihrer Pfote drauf und oder kommt dann mit der Vulva in Berührung und dann gibt es Keime, die Welpen abtöten, wenn die da so die Vulva emporsteigen sozusagen bis zur Gebärmutter. Und das ist wirklich so eine unterschätzte Gefahr, die man kaum anspricht. Und dann gibt es natürlich auch so den den Rückzugsort, den man ihr bieten soll. Also ich finde es einfach extrem wichtig, dass sich die Hündin wohlfühlt, dass sie Anschluss hat ans Rudel. Also ich höre auch manchmal, ja, die Hündin ist gedeckt, naja, die geht jetzt da so in ihren Zwinger und fertig. Ich finde es wichtig, dass sie das Kuschelhormon ausschütten kann schon in der Trächtigkeit und dass man hier auch Körperkontakt bietet, weil die Hündin davon profitiert und auch die Welpen. Und wenn es dann soweit ist und die Welpen sind groß genug und sie dupsen durch die Bauchdecke durch, dann kann man auch schon mit den Welpen ein bisschen Kontakt aufnehmen und kann auch schon die Welpen streicheln. Und auch das beeinflusst die Welpen. Also die sind es schon quasi gewohnt über diese Energieübertragung. Das ist ja wirklich so eine ganz hauchdünne Bauchdecke. Die sind es dann schon gewohnt, berührt zu werden.
Das wusste ich tatsächlich auch nicht, dass das so einen Einfluss schon haben kann. Wenn, kurz für alle, die es jetzt noch nicht wissen, wie lange trägt so eine Hündin?
Im Schnitt 63 Tage.
Okay.
Also es kommt wirklich tatsächlich auch darauf an, individuell auf die Hündin. Und da habe ich auch beobachtet, dass es Liniensynchronisation gibt. Also die Mutterhündin trägt genauso lang wie die Tochter. Also das gibt es tatsächlich, dass sich die individuelle Tragezeit auch in einer erblichen Komponente bemerkbar macht. Und manche tragen einfach 58 Tage, manche 65, also im Durchschnitt 63.
Kommt ja auch ein bisschen auf den Deckzeitpunkt an, ne? Also
genau.
Man ist relativ früh schon beim Deckrüden und war erfolgreich oder war relativ spät. Auch das sind dann immer so, ich sage jetzt mal 3, 4, 5 Tage, die das dann auch mit beeinflussen kann.
Okay, jetzt ist die Hündin richtig, die kriegt ihre Welpen. Was passiert dann beim Züchter? Also worauf muss er jetzt, so, also bei der Geburt zum Teil, beziehungsweise vor allem jetzt bei der Aufzucht vom Welpen achten? Also was macht ja jetzt letztendlich die Arbeit eines Züchters aus?
Naja gut, die ersten, ich sage jetzt mal 2 Wochen, sind geprägt dadurch, sich einfach auch gut um die Mutterhündin eben zu kümmern, weil die Welpen sind sehr unselbstständig, die können nicht sehen, die können nicht hören, die können nicht mal ihre eigene Wärme regulieren im Körper. Das heißt, es geht darum, ich sage jetzt mal, eine warme Umgebung sicherzustellen, also so 25 Grad. Ich sage jetzt gerade mal in den ersten Wochen auch irgendwie um gewissen Erregern so ein bisschen auch die Tür zuzuschließen, also Herpesviren oder so, sagt man, da ist es immer ganz gut, wenn die Welpen dann eben relativ warm gehalten werden. Und wie gesagt, es geht halt darum, sich gut um die Mutter zu kümmern. Das heißt, dass sie eben gut Milch geben kann, dass sie genug Flüssigkeit hat, dass sie ein gutes Futter hat, was eben auch den Milchfluss eben auch anregt. Auch Hygiene ist ein Thema. Ich meine, gut, die Mutter, die tut jetzt natürlich gerade am Anfang, solange eben nur gesäugt wird, eben auch alles putzen und sauber machen und so weiter. Aber es ist auch mal ganz gut, nach der Mama zu gucken. Auch vor allen Dingen zum Beispiel, wenn man mit ihr ein bisschen Gassi geht nach ein paar Tagen. Also normalerweise will sie in den ersten Tagen die Wurfkiste am liebsten gar nicht verlassen, ja. Aber wenn man mit ihr Gassi geht, eben auch schauen, okay, wo war ich Gassi? Will ich mal ein bisschen die Pfoten noch abspülen, um eben keine Keime mit reinzubringen? Was ich auch ganz gerne mache, ist auch das Gesäuge auch mal abzuduschen, gerade nach dem Gassi, ne? Also auch da dieser Speichel von den Welpen und ein bisschen das Gekratze von den kleinen Krallen und so. Und ich habe das bei meiner Hündin auch gesehen, dass sie das auch sehr genießt, ne? Auch generell eben nach der Milchleiste zu schauen, dass es da eben keinen Milchstau gibt und all diese Dinge, also wirklich diesen Ernährungskreislauf eben sicherzustellen von vorne bis hinten, dass der eben gut funktioniert, dass die Hündin sich gut auch um ihre Welpen kümmern kann, dass die Hündin keinen Stress hat. Das heißt, wenn andere Hunde auch mit im Haushalt sind, dass man die so ein bisschen auf Abstand hält oder eben mal schaut, was möchte die Hündin, was akzeptiert die Hündin. Also wirklich die ersten 2 Wochen geht's wirklich um sicherstellen, dass das Nest gut funktioniert, dass die Nahrungsaufnahme gut funktioniert, dass es der Mama gut geht, dass sie eben auch keine Entzündungen zum Beispiel entwickelt, weil irgendwelche Nachgeburten drin sind vielleicht, ja, oder vielleicht ein abgestorbener Welpe auch das kann mal vorkommen. Und eben auch das hat einen Einfluss natürlich auf die Welpen, ne? Also wenn die Mama eine Entzündung in sich trägt, dann funktioniert eben die Futterkette an sich eben nicht mehr so wirklich. Auch da können Keime übertragen werden und. Also das ist, ich sage jetzt mal, in den ersten 2 Wochen eher so eine hygienische Geschichte, dass man eben wie gesagt, das Nest in Ordnung hält und schaut, dass die Welpen eben von der Mama gut umsorgt werden können und dass die Mama auch die Möglichkeit hat, einen guten Job zu machen.
Okay, dann die ersten 2 Wochen, haben wir jetzt gesagt, ist ganz viel Pflege eigentlich, weil die Welpen ja auch sehr unselbstständig sind. In der Zeit machen die ja noch gar nicht so viel, außer irgendwie dasselbe, was Säuglinge eben auch machen, ne? Also fressen und ausscheiden und schlafen. Was ist danach? Wie geht's weiter?
Ja, also ich würde jetzt wesentlich nochmal was ergänzen zu den ersten beiden Wochen. Und zwar gefühlt bin ich da nur am Wiegen, Mutterhündin füttern und kontrollieren, ob die Krallen nicht so lange geworden sind, weil das ist auch noch ein wichtiger Aspekt. Also die Krallen der Welpen, die wachsen unterschiedlich schnell. Und da muss man wirklich von Wurf zu Wurf gucken, dass sie das Gesäuge nicht zerkratzen. Man kontrolliert immer wieder die Temperatur der Hündin, damit sie keinen Milchstau bekommt. Also das ist so ein erstes Indiz auch, dass etwas nicht stimmt, wenn die Temperatur ungewöhnlich hoch ist. Also dass die Temperatur nach der Geburt erhöht ist bis zu etwa 39 Grad, kann passieren. Aber alles, was so drüber geht, sollte nur temporär sein, also 39,5. Alles, was drüber geht, ist sowieso viel, viel zu hoch und das muss auch definitiv tierärztlich abgeklärt werden. Bin ich auch immer mit einem Fieberthermometer hinterher, um zu gucken, ob da alles passt. Ja, und ein Indiz ist natürlich, also man muss halt natürlich auch gucken, dass man Futter in die Hündin bekommt, weil manche Hündinnen fressen nach der Geburt nämlich nichts. Es ist ähnlich wie beim Menschen, also es ist halt so total unterschiedlich. Ne? Die einen, die pfeffern 10 Welpen in 2 Stunden raus und sagen, hallo, was machen wir jetzt? Und die anderen Hündinnen, die brauchen irgendwie 12 Stunden und sind dann auch fertig und brauchen erstmal irgendwie Ruhe und können auch gar nichts fressen, weil sie 10 Plazenten-Intus haben. Also das ist auch ganz unterschiedlich. Ja, ich habe sowohl die eine Art von Hündinnen als auch die andere Art schon erlebt. Aber wenn es dann soweit ist, also dass quasi die ersten 2 Wochen so vorbei sind, wichtig ist auch noch in den ersten 2 Wochen, dass die Welpen schon Körperkontakt haben mit dem Menschen. Also das ist wirklich beim Wiegen, beim Anschauen, also kontrollieren, ist alles in Ordnung, mal über die Öhrchen streicheln oder man kann auch sensible Punkte schon mal berühren, die Pfoten oder mal die Rute abtasten oder so. Also meine Kinder machen das ja immer prima, die kuscheln immer die kleinen Hundewelpen und da profitieren die wirklich auch davon. Also wenn so früh wie möglich einfach der Geruch, der Körperkontakt des Menschen da ist. Ja, und wenn dann diese beiden Wochen vorbei sind, also es gibt ja sensible Phasen bei Hunden grundsätzlich. Die sind jetzt zum Beispiel beim Welpen von der 3. bis zur 7. Woche und da sind Umweltreize besonders wirksam. Also es gibt auch andere sensible Phasen noch im Laufe des Lebens der Hunde. Also in der Pubertät zum Beispiel, da geht es dann um Rangordnung und Rudelordnungsgedöns. Aber jetzt hier beim Welpen ist es wichtig einfach, dass sie Umweltreize erfahren und diese auch verarbeiten können. Und das darf auch milden Stress bedeuten, aber keinen Stress, der ausartet. Das ist ganz wichtig, weil ja, es ist so eine Gratwanderung. Und das ist wirklich abhängig von den Welpen, von den Wesen, die da auf die Welt kommen.
Es darf fordern, aber nicht überfordern.
Genau. Und man muss ein bisschen ein Bauchgefühl dafür entwickeln, was sich dem besonderen Wurf hier jetzt zumuten kann und was nicht. Und da gibt es eben ganz unterschiedliche Dinge, die man tun kann. Also ja, Geräusche, sensorische Erfahrungen, dass sie zum Beispiel über Gitter laufen, Knisterfolie bekommen, Luftballons, Regenschirme, all das. Also andere Tiere zum Beispiel auch. Also wenn sie dann mal geimpft sind und die Phase noch beim Züchter bleiben, dann kann man auch mal mit ihnen ein bisschen rausgehen und ihnen die Welt ein wenig zeigen. Also es ist ja wirklich schwierig, wenn Welpen hier beim Züchter nur in der Wurfkiste hocken und dann kommen die plötzlich ins neue Leben und dann ist alles anders. Ne? Und das muss man sich mal vorstellen, was das für einen Stress im Welpen auslösen kann. Dann soll er irgendwie in den fremden Garten pieseln und dann noch den Nachbarshund kennenlernen und die anderen Menschen und so. Also das ist denen dann oft zu viel, wenn die beim Züchter einfach nichts kennengelernt haben.
Ja, und ich glaube, ich finde, es wird auch einfach oft unterschätzt, welche langwierigen Konsequenzen es hat, wenn während der ersten 3, 4 Monate wirklich komplett verpasst wird, den Welpen Umweltreizen auseinanderzusetzen. Und ich glaube, dass es halt was ist, was, wenn Leute zum Beispiel tendenziell sagen, oh ja, ich habe hier einen Züchter und ah ja, der hatte die Hunde, die sind da in so einer Pferdebox aufgewachsen und waren da irgendwie die ersten 3 Monate irgendwo auf dem Land, dann hat das wirklich so ernste Konsequenzen, dass ich da selbst als Trainer nur sagen kann, wir können das jetzt irgendwie handelbar machen, aber das war's dann halt auch schon.
Ja, und es geht ja auch um den, es geht ja um den Hund. Es geht ja nicht nur darum, wie der Hundehalter irgendwie dann zurechtkommt im Alltag, sondern ich sag mal, der Weg zum Training dahin, dass ein Hund weniger sensibler reagiert auf die Umweltreize, ist halt viel, viel länger, viel, viel anstrengender und sehr viel stressbehafteter. Und wenn man
überhaupt bewältigbar, muss man auch dazu
sagen. Wenn überhaupt bewältigbar, genau.